Danke, liebe Band. Hoi zusammen, liebe Church. Wie geht's euch heute?
Hey.
Hä?
Halleluja.
Gut. Ja, super. Glorious. Mir geht's auch sehr, sehr gut. Lass uns eintauchen in das wunderbare Thema beim Vater ankommen. Es ist etwas, das tief geht. Wir sind schon mehrere Wochen drin. Und du kannst es gerade noch mal bringen. Macht nichts. Und wir haben am Mittwoch im Leitungsdienst ein bisschen besprechen, über was wir reden könnten am nächsten Sonntag. Und ich wollte das dann langsam schon wieder abschliessen. Ich dachte, sind alle schon angekommen beim Vater. Glory, die Party steigt. Aber Kathi Meier, unsere Hirte, hat gesagt, Hans-Jörg, lass dir Zeit. Bist du einverstanden? Lassen wir uns Zeit. Aber lass uns den Heiligen Geist einladen. Weil heute geht es um ein Thema, das werden wir gleich noch mal einblenden. Es geht nämlich darum, dass die Mauern von deinem Herzen heute zusammenkrachen. Soll ich noch mal sagen? Die Mauern von deinem Herzen zusammenkrachen. Ja, ich gehöre einem schönen Applaus. Wow! Und ihr seid ganz richtig, ihr liegt genau richtig mit dem Lärmen, weil, biblisch rein theologisch gesehen, sind die grössten Mauern, die ihr findet im Wort Gottes, zusammengekracht durch Lärmen. Aber das werden wir später anschauen. Ich bitte, die Rowdies noch als Menü 1 auf die Bühne zu stellen. Jetzt haben wir das und ich bin schon wieder weiter, aber da könnt ihr es noch lesen. Jetzt machen wir eine kleine Review, wo wir herkommen. Es geht im grossen Kontext um the power of the church, die Kraft der Kirche. In Städten lebendig ist der Gedanke. Oh, wow. Oh, la, 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 la. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich nicht vom falschen Glas einen Schluck nehme. Stehe ich dann Pillen im Magen. Aber danke vielmals, das finde ich extrem cool. Die grossen Pillen habe ich auf dem Tisch. Hast du schon eingeschenkt, super. Das Coole ist, da sehe ich mich ja selber drin, oder? In dieser Kugel. Ich sehe aber mega komisch aus. Jetzt weiss ich nicht, wie ich auf euch wirke. Hoffe, ähnlich. Also, nochmal, zurück zu der Review. Der dreifache Segen, das ist dort, wo Gott dir möchte die Augen öffnen. Für das, was er für dich vorbereitet hat. Dort, wo das bei einem Menschen ankommt, dort fängt Kirche an leben. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich grosser Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Der dreifache Segen besteht darin, dass du den Sinn von deinem Leben erkennst, nämlich deine Berufung. Dass du Zugang zu den himmlischen Ressourcen hast, um dein Leben zu meistern. Und dass du die Kraft von der Auferstehung jeden Tag in deinem Körper rein spüren tust. Das ist der dreifache Segen. Wir gehen gerade eine Folie weiter. Wir sind bei dem Thema Lebenssinn. Und dein Lebenssinn ist ganz ähnlich oder gleichzusetzen mit der Berufung, die Gott für dich hat. Wir haben gesehen, dass es drei Stufen gibt von der Berufung. Den Vater kennen, dann in einen Dienst reinkommen, allgemeine Berufung, Nächstenliebe, Segenzeugen für Jesus Christus. Du prophezeien, du die Kranken heilen, du die Toten auferwecken, geht auch in das Kästchen rein, sind wir noch nicht alle angekommen. Ich einmal nicht. Aber ich habe mir gerade letztens überlegt, ich kenne zwei Totenauferweckungen von Menschen, die ich dir hier auf die Bühne bestellen kann und sie werden dir die Geschichte erzählen. Hier, Schweizer. Also so weit ist es nicht weg. Dann Lebensberufung. Halleluja. Lebensberufung. Ein kleines Kästchen, das lassen wir jetzt mal noch weg. Weil uns geht es um die allererste Berufung, nämlich, dass du beim Vater ankommst. Wir haben das letzte Mal gelernt, dass wer Jesus Christus nachfolgt, automatisch beim Vater landet. Also wenn du dich heute fragst, ja, wie kann ich den Vater besser kennenlernen? Wie kann ich zum Vater kommen? Wenn du Jesus nachfolgst, landest du beim Vater, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Kennt ihr mich? dann kennt ihr auch meinen Vater. Wir gehen gerade eins weiter. Wir haben das letzte Mal Eigenschaften vom Vater angeschaut, die extreme Qualitäten sind. Der Vater gibt dir Identität. Der Vater tröstet dich. Der Vater ist dir ein Vorbild. Der Vater ist ein starker und ein weiser Ratgeber. Und dein Vater löst dir jedes Problem. Halleluja! Jedes Problem löst er. Das ist so cool. Ich habe heute Morgen habe ich eine kleine Wasserblase entdeckt, noch jemand, was keine haben sollte, am Haus. Und ich weiss, der Vater löst das Problem. He? Löst das Problem. Und das ist auch so ein bisschen eine Hoffnung, aber auch ein Wissen. Aber wie wäre es jetzt, wenn mein Vater wirklich das käme lösen, mein lieblicher Vater, weisst du, käme, klickt, Hammer. Ich sage euch, so ist es. So ist es im Geist. Der Vater im Himmel löst dir jedes Problem. Für das ist ein Vater da und auch heute Morgen. Gehen wir gerade weiter. Wir haben dann den reichen Jüngling angeschaut. Oh, nein. Du kannst nochmal zurück, danke. Wir haben den reichen Jüngling letzten Sonntag angeschaut, ihr könnt es nachhören. Wo hat Wille zum Vater gekommen, zum Vater im Himmel? Er hat Jesus gefragt, was muss ich machen? Und er hat dann zwei Hindernisse gehabt. Erstens, er hat Wille das mit Leistung erreichen. Er hat wirklich gemeint, er gefalle Gott besser, wenn er etwas für Gott tun könne. Er hat gemeint, er könne Gottes Liebe verdienen. Das ist weit verbreitet. Aber er musste von Jesus lernen, schau, der Himmel ist ein Geschenk. Und das Zweite war, seine Hände waren voll. Seinen ersten Platz hat er am Reichtum gegeben, am Mammon, in seinem Fall jetzt. Bei jemandem ist es etwas anderes. Und bei ihm war das der Punkt, dass Jesus gesagt hat, schau, du musst es loslassen. Du musst es loslassen, damit deine leeren Hände vom Vater im Himmel gefüllt werden können. Das haben wir das letzte Mal gelernt. Und heute geht es darum, wie die Mauern von den Herzen, die sich im Laufe unserer Biografie aufbauen, können fallen. Und das ist eine extrem wichtige Sache. Bevor wir in das hineingehen, möchte ich aber auch wiederum, wie schon die letzten Sündigen, einen kleinen Erlebnisbericht euch teilnehmen lassen. Und das mal von der Annette Schütz. Und auch für sie einen herzlichen Applaus. Und jetzt weiss ich, warum das dekoriert ist. Das war gar nicht für mich. Das ist für dich. So cool. Also du hast ein Rösli heute und du hast da die Pille.
Sehr cool.
Das ist mega schön, hä?
Ja.
Halleluja. Ja, Annette, ich kenne dich schon ein Zeitchen und du hast mal ein Versprechen gemacht, bei Gott finde ich Schutz, hast du mal gesagt, oder? Eigentlich hat sie wollen sagen, bei Gott finde ich Schutz, aber sie hat gesagt, bei Gott finde ich Schutz und sie heisst ja Annette Schütz. Und so erlebe ich dich auch. Ich mich dunkel, du bist wirklich eine Person, die ganz, ganz tief mit Gott lebt. Aber auch du hast Enttäuschungen im Leben, du hast auch Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen sind und potenziell dann auch natürlich Mauern aufgebaut. Und ich habe dich gefragt, ob du uns ein bisschen darüber könntest erzählen, was deine Mauern sind und wie du die losgeworden bist.
Cool. Jetzt kann sogar ich mal ein Blatt, aber muss ich wirklich ein heikles Thema, aber ich merke wirklich, wie Gott mich in ihm führt und bin mega dankbar für das, was gerade passiert. Es geht um Single sein. Ich habe mich mit etwa, ich weiß nicht, 27 etwa bekehrt. Und für mich war irgendwo seit Kind war das total klar. Ich heirate meine Kinder, Familie und so. Das war überhaupt nie in Frage gestellt, nie in Zweifel. Und irgendwo, und dann haben wir gedacht, oh, jetzt kenne ich auch noch Gott, noch cooler, oder? Und dann gibt er mir noch einen coolen Mann. Und dann sind die ersten Single-Frauen gekommen und gesagt, du weißt, Frau, Christen gibt es im Fall nicht so viel und so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also ist ja kein Problem, ich brauche keine Auswahl, ich brauche einfach eine einzige. Und Gott macht das schon. Und genau, und war eigentlich recht happy mit dem und bin einfach gelaufen, es hat mich gar nicht groß beschäftigt. Und dann ist aber gleich eben der Punkt gekommen, wo eine riesen Enttäuschung gekommen ist. Ich habe eben gleich einen gefunden, wo ich mir so ein bisschen ausgesucht habe und habe vorher eigentlich Gott immer gebetet, weißt, ich stelle gar keine grossen Ansprüche, aber ich will, dass wenn es der Falsche ist und so, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, habe ich einfach Gott gebeten, weißt, ich weiß, du hast den richtigen Mann für mich und bitte verhindere einfach, dass ich mich irgendwo das Herz an den Falschen verschenke. Das war irgendwo so mein einziges Gebet, was ich immer gebetet habe. Und bin da eben locker unterwegs und glatt kommt natürlich einer und ich finde ihn mega lässig. Und er war eher so ein bisschen stiller gewesen und irgendwann habe ich ihn dann mal drauf angekriegt und irgendwo mein Herz offenbart und gesagt, eben, ja, wie denn das ist, ich habe das Gefühl, es sei mehr zwischen uns und so. Und er hat mir voll die Abfuhr erteilt. Und das war für mich irgendwo, ich weiß gar nicht, im ersten Augenblick habe ich es gar nicht so gemerkt, aber es war wirklich ein Riesenschlag irgendwo wie ins Gesicht. Und gerade noch so das, wo man denkt, Gott hat mich auch noch im Stich gelassen, jetzt habe ich ihn doch gebetet, oder? Das einfach, ich habe gar keine Ansprüche gestellt. Ich habe bloß gesagt, weißt, lass einfach nicht zu, dass für die Falschen irgendwie Gefühle hochkommen. Und ich habe mich mega verraten gefühlt von Gott. Und natürlich extrem verletzt auch. Ablehnung ist nie cool. Das ist das, was eh immer weh macht. Aber ich habe mich einfach von Gott total im Stich gefühlt. Und mir gedacht, Mensch, jetzt habe ich doch alles auf dich gesetzt. Und es ist so, die ersten Wochen waren ein bisschen schwierig. Und dann bin ich halt wieder aufgestanden und mir gedacht, ja gut, ich kann jetzt nicht einfach da hocken und sitzen. Und wahrscheinlich nervt es Gott einfach, wenn ich zu viel über Single-Sein rede und dass er mir einen Mann gibt. Und dann habe ich mich einfach entschieden und gesagt, gut, jetzt gebe ich einfach Gas, weil es heisst, weißt, wer das Reich Gottes an erster Stelle setzt, dem gibt Gott alles, was du sonst so brauchst. Und er kennt ja meine Herzenswünsche. Und ja, und jetzt im Nachhinein ist mir eben bewusst geworden, ich habe wirklich versucht, mir den Partner zu verdienen. Ich kann alles geben, ich kann Vollgas geben, ich habe den Wunsch total ignoriert, auch die Wut, die immer stärker in mir geworden ist, irgendwo die Enttäuschung, die da war. Ich bin zum Teil auf Konferenzen oder in Kursen und so gegangen und habe gemerkt, ich war total im Suchmodus. Ich weiß noch, einmal am Praise Camp hat mir der Martin zwei ganz coole Jungs vorgestellt und irgendwo nach ein paar Sätzen merke ich, dass sie schon Freundinnen haben und ich war einfach sauer auf sie. Man denkt, Mensch, ich weiß gerade auf wie viele Männer ich sauer war, einfach weil sie schon verheiratet waren und einen Freund hatten. Und sie haben gar nicht dafür können. Und ich habe wirklich innerlich so einen Wut gehabt und habe sie aber ja, schon mal bei Gott rauslassen, aber eigentlich extrem aus dem Trotz und so. Und bist du selber schuld? Und wenn ich so denke, weil du hast mich im Stich lassen und überhaupt. Und also es ist ein rechter Kampf gewesen. Und ich habe ein paar Sachen probiert, mit Singletreff und Internet und so. Und alles mega enttäuschend. Und eben die am Singletreff haben mich natürlich auch genervt, weil ich habe mich mit einem unterhalten, eigentlich ganz gut. Die Musiker war ganz cool. Und irgendwie nach einer Viertelstunde merke ich, der ist gar nicht Christ. Und ich habe ihn angefangen zu hassen, wirklich. Und man denkt, nein, Schluch, du gibst hier auf einem christlichen Singletreff. Was denkst du überhaupt? Kennst Gott nicht? Und also es ist wirklich, ja, es ist witzig, aber eben, ich schäme mich wirklich dafür, weil das ist mir jetzt erst aufgegangen die letzten Wochen. Und man denkt, Mensch, ich habe wirklich mega schlecht gedacht über Männer, obwohl ich überhaupt gar nicht dafür haben können. Und dann war ich auf einer Konferenz, wo es eigentlich um geistliche Kampfführung gegangen ist. Zwischendrin war eben einfach eine Sammlung und wie das ja manchmal so ist bei den Amerikanern, die haben immer das Gefühl, sie müssten riesig viel erzählen, dass die Leute irgendwie Geld geben. Und ich merke, bei uns in der Church ist das gar kein Problem, aber sie hat mega ausgeholt und darüber geredet, was das Opfer alles bewirkt und wie cool das ist für Gott. Und ich habe mir gedacht, ich habe mit Finanzen gar kein Problem, ich gebe gern, ich finde das cool, Gott segnet das. Und in dem Augenblick merke ich, dass Gott mich fragt, weißt, gibst du mir deinen Partnerwunsch? Rührst ihn in die Opferbox. Und man denkt, ja, das ist jetzt noch frech. Und die haben eben noch gesagt, ja. Also wenn das Geld jetzt was geben willst, du nicht dabei habt, dann schreibst du einfach einen Zettel und legst ihn rein. Und dann habe ich einen Zettel genommen und habe wirklich geschrieben, ich opfere meinen Partnerwunsch. Und habe das da reingerührt. Wenn man dann danach denkt, oh, wie denken im Fall die, wo jetzt das rausholen. Und an dem Abend selber ist gar nicht so viel passiert, aber die Zeit danach habe ich wirklich gemerkt, auch es geht was. Und ich habe so nach und nach realisiert, wie ich eine riesen Mauer aufgebaut habe, vor allem auch gegenüber Gott. Weil ich immer den inneren Vorwurf hatte, weißt du, versorgst mich nicht, ich fühle mich wie ein Stiefkind. Immer weißt du, jeder kriegt einen Partner, bloß ich nicht, bleibe immer übrig, gehe auf alle Hochzeiten und Mann, und ich bin immer allein. Und irgendwie war der Vorwurf irgendwo immer da und ich habe wirklich gemerkt, es hat eine Riesenmauer aufgebaut gegenüber Gott. Und auf einmal habe ich gemerkt, es kommt ein Frieden in die Situation. Einfach, weil ich das losgelassen habe. Und ja, und dann gab es eine Wiedersituation, wo ich gemerkt habe, ja, aber ich habe ja den Wunsch immer noch. Jetzt habe ich ihn irgendwie aufgegeben, aber trotzdem ist noch ein Schmerz in mir. Und das war eigentlich das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ich kann den Schmerz zu Gott bringen und bei Gott ist Trost. Und es ist nicht mehr dieses Verzweifelte gegen Gott ankämpfen und ihm Vorwürfe machen und sagen, Mensch, du versorgst mich nicht, sondern wenn der Schmerz hochkommt, kann ich einfach zu Gott gehen und kann ihm den ganzen Schmerz bringen und er verurteilt mich nicht. War ein riesen Aha-Erlebnis für mich, dass irgendwo steht im Jakobus, weißt, ich kann einfach kommen und Gott gibt gern und er verurteilt mich nicht. Und dann dachte ich, wow, weißt, er wirft es mir gar nicht vor, dass ich immer an ihm rummerkle, sondern ich kann wirklich kommen und Gott begegnet mir in dem Schmerz. Und es hat mich, ich merke irgendwie jetzt, jedes Mal, wenn der Schmerz hochkommt, bringt es mich auf eine Art näher zu Gott, weil ich weiß wirklich, ich komme zu meinem Vater und er hat was zu sagen dazu. Und er gibt Trost und ich merke auch, wie Heilung stattfindet, immer mehr und immer mehr. Und das ist ganz gewaltig. Und am Freitag waren wir eben noch eine Worship Night und dann haben wir gesungen, Let the weak say I'm strong. And the poor say I'm rich. Und dann dachte ich, aha, das ist das Reich Gottes. Es ist nicht, es geht nicht darum, dass die irgendwo, wo arm sind, auf einmal von Gott mega viel Geld kriegen. Das ist nicht das Reich Gottes, sondern es ist wirklich, wenn der irgendwo, wo eigentlich gar nichts hat, von ganzem Herzen sagen kann, ich bin reich. Und ich habe gemerkt, wie das in mir mehr auslöst, dass ich von ganzem Herzen sagen kann, ich bin nicht allein und ich habe meinen Gott. Und das ist gewaltig. Was passiert jetzt?
Oh, nicht. Wow, es geht noch weiter. Da könnte man gerade die Brücke schlagen zu dem zweiten Erlebnis, das du mir erzählt hast, wo ich auch dabei war, das mich extrem getüpft hat. Es war eine Retrette, wir haben geworshipped und du hast nachher, ich glaube, einen halben Tag später hast du das erzählt oder einen Tag später sogar, wie Gott zu dir geredet hat. Wäre schön, dass du mit uns auch noch teilen würdest.
Ja, es ist eigentlich verrückt. Eben, das kommt aus der Geschichte raus, dass ich mir dann manchmal in dem Schmerz überlegt habe, was wäre gewesen, wenn ich mich nicht für Gott entschieden hätte. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich hätte ich nicht Theologie studiert, sondern im Job irgendwie Kaderausbildung gemacht oder Lehrausbildung. Wahrscheinlich hätte ich geheiratet und so. Und wir waren in der Worship-Zeit da in der Retrette und auf einmal habe ich ein Bild, sehe ich mich, wie ich total am Boden da bin, krank, mit Krebs und wirklich allein. Und dann sage ich zu Gott, was ist das denn? Das ist ja furchtbar. Weißt? Willst du mir jetzt meine Zukunft zeigen? Und Gott sagt zu mir, also ganz liebevoll, also ohne jeden Vorwurf, hat gesagt, nein, weißt du, das wäre passiert, wenn du mich nicht kennengelernt hättest. Und ich habe gemerkt, das hat so viel Dankbarkeit in mir ausgelöst, zu merken, ah genau, ich wäre für Gott mir froh oder heiß ihm vorgeworfen, er versorgt mich nicht. Und merke mal, er hat mir das Leben gegeben. Er hat mir wirklich das Leben gegeben.
Wow, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für Donette und sie ist wirklich eine ganz liebe Freundin auch von uns, von mir. Und Vater, ich danke dir, dass du ihr Herz so geöffnet hast, dass sie das hat dürfen mit uns teilen und dass das zum Segen für ganz viele ist. Und du bist gesegnet von deinem himmlischen Vater geliebt. Und wenn ich deinen Mann im Hosensack hätte, ich würde ihn sofort dir anstellen. Aber der Vater im Himmel weiss es und ich löse den im Namen Jesus. Ich löse auch die Ehe aus im Namen Jesus. Aber in dieser Zeit bist du gesegnet und erfüllt, wie du jetzt selber gesagt hast, mit dem Reich Gottes, genau. Wo der Arme sagt, ich bin reich. Du bist gesegnet im Namen Jesus. Amen. Amen. Ein Applaus zur Ehre von Gott, wenn wir das machen. Danke noch nicht. Es ist extrem tief gegangen und ich hätte an dieser Stelle einfach sagen, ich stelle das unter den Schutz von Jesus Christus. Wenn jemand sein Herz so öffnet, ist man nachher besonders verletzlich. Und dir soll das zum grossen, grossen Segen sein, Janet. Halleluja! So ein starkes Zeugnis. Wir haben eben abgemacht am letzten Mittwoch im Leitungsteam, dass ich heute über die Kraft von der Enttäuschung rede. Von den Hindernissen, die uns den Zugang zum Vater verhindert, die Hindernisse, die in deinem Leben sind, dass du nicht unter dem Segen von Gott stehst, in dem Mass, wie du das könntest, dass du möglicherweise nicht einmal dein Lebensziel kennst, dass du keinen Zugang hast zu den himmlischen Ressourcen und dass die Auferstehungskraft nicht zu dich durchdringt. Und wenn das du bist heute Morgen, wenn du das Gefühl hast, du kannst mehr gesegnet sein, dann spitz deine Ohren, weil es wird dich auch betreffen. Und es wird dir einen Weg aufzeigen, wie du kannst in vollen Segen von Gott reinkommen. Halleluja. Und das ist der Wille vom Vater. Es gibt Hindernisse in unserem Leben. Wir haben die ein bisschen aufgezählt. Es sind Lügen, die uns prägen. Sehr viel ist von Angst motiviert. Was könnte passieren? Darum wagt man viele Sachen gar nicht mehr. Auch Verblendung ist ein Thema. Haben wir auch angeschaut vor zwei Wochen, dass der Teufel selber, und sie steht von Nichtchristen dreht, dass der Teufel selber auf dieser Welt Menschen verblendet, mit seinem Licht blendet. Er leuchtet dir in die Augen rein mit einem billigen Taschenlämpchen. Und du meinst, es ist ein riesiges Licht und siehst wegen dem das Licht von Gott nicht mehr. Das ist auch etwas. Verblendung ist eine ganz starke Macht, ein Instrument von Satan. Aber man kann das eigentlich alles zusammenfassen. Man kann das zusammenfassen in eine Sache, nämlich es sind schlussendlich Verletzungen von deinem Herz. Und du kannst gerade drücken. Verletzungen in deinem Herz, die dazu führen, dass du Mauern aufbaust. Und diese Mauern haben nachher die Folge, dass du nicht mehr den Vater siehst und dass der Vater keinen Zugang mehr hat zu deinem Herz. Und das ist eine echt krasse Sache. Enttäuschungen. Und ich will jetzt eigentlich auf die Terminologie Enttäuschungen anwenden. Weil selbst wenn du verblendet wirst und irgendwann merkst, es war nur eine Taschenlampe, bist du auch enttäuscht. Letztendlich sind es die Enttäuschungen, die in unserem Leben die allergrössten Stolpersteine sind. Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Hoffnungen, die zerschlagen werden. Sachen, wo wir uns investiert haben und es ist ganz anders gekommen. Träume, die einfach zerbröckeln. Schlussendlich in einem Wort Enttäuschungen. Du schaust vielleicht auf dein Leben und denkst, ich habe mir es ganz anders vorgestellt. Wie das Beispiel, das wir vorher gehört haben, von der Annette. Wo stehe ich? Wieso ist es so, wie es ist? Jetzt Enttäuschungen verletzen die Seele. Und dann kannst du dir vorstellen, eine Seele, ich weiss nicht, wie du dir eine Seele vorstellst, aber ich stelle mir eine Seele als etwas Hochsensibles vor und etwas ganz, ganz Schützenswertes. Und die Seele liegt einfach offen da und ist verletzt. Und mit dem Rasierklingel gibt es ein Schnittchen nach dem anderen in die Seele hinein. Und die Seele schreit vor Schmerz. Sie haltet den Schmerz nicht mehr aus von diesen Enttäuschungen. Und die Seele hat ein Mittel, um sich dagegen zu wehren. Einerseits kann sie Sachen einfach wie auf einer Diskette abspalten und versorgen in eine Schublade, aus dem Augen, aus dem Sinn, bis dann zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht mit 40, 50, das Programm dann doch wieder anfängt zu laufen und du fragst dich, warum bin ich so komisch? Deine Seele hat eine Sicherheitskopie gemacht und hat das abgelegt. Das ist ein anderes Thema, da gehe ich heute nicht drauf ein. Das Zweite, was mit grösster Wahrscheinlichkeit auch passiert und schon vom kleinsten Kindesalter an passiert, nämlich dann schon, wenn ein kleiner Säugling, ein kleines Kind, enttäuscht wird, es fängt an, eine Mauer um sein Herz aufzubauen. Und ich habe wirklich das innere Bild, wie einer da ist, und er hat nichts anderes zu tun, als er hat ein paar Ziegelsteine um sich herum und ein bisschen Mörtel und er mauert sich ein. Kannst du mir folgen? Du siehst es vor deinem inneren Auge. Und er fängt vielleicht an in der Kindheit, er macht ein kleines Mäuerchen und wenn er einmal rausgeht, stolpert er drüber und dann geht er wieder zurück. Aber so ein bisschen mit dem Alter wird das Mäuerchen immer höher und am Schluss siehst du ihn nicht mehr, siehst du nur noch Hand oben rumfummeln und irgendwo einen letzten Ziegelstein wollen hin tun. Und diese Mauer hat nichts anderes zu tun, als die Seele zu schützen. Es geht nur um das. Total nachvollziehbar. Und ich meine eben, ich muss jetzt nicht auch noch, wir haben jetzt eigentlich den härtesten Erlebnisbericht haben wir jetzt gehört, das erspart mir alle meine persönlichen Beispiele. Aber ich glaube, das passiert jedem Menschen, dass er anfängt, Mauern zu bauen. Wenn du nicht Christ bist, dann ist dir das egal, du weisst es vielleicht nicht einmal, weil du dir gar nicht unbedingt so viele Gedanken machst. Sobald du, aber ich will das nicht auf alle Menschen anwenden, aber viele, viele Menschen haben keine Ahnung, dass sie im Grunde genommen einfach Eingemauerte sind. Wenn du aber Christ wirst, dann fängt Licht an, reindringen durch die Ritzen von deiner Mauern, weil so gut hast du sie auch wieder nicht bauen. Und wenn das göttliche Licht reinscheint in dein Gefängnis, dann kommst du auf die Idee, vielleicht gibt es noch mehr. Und darum sind wir auch die Menschen, die sich mit dem befassen. Einverstanden? Wir wollen ausbrechen. Wir wollen die Mauern nicht haben. Jetzt, die Mauer, die bedeutet, dass nicht nur das nicht mehr an dich herankommt, was du eigentlich abwehren willst, sondern es bedeutet, dass dein gesamtes Sichtfeld eingeschränkt ist. Oder jetzt ein anderes Beispiel. Vielleicht hast du eine Verletzung von einem Lehrer, von Autoritätspersonen, von deinem Vater und du baust einfach eine Mauer für die Autoritätspersonen, oder? Und du versteckst dich hinter dieser Mauer und vielleicht für dir, oder? für Tiere bist du ganz offen. Ich finde es immer so herzig, wenn die militanten Tierschützer, oder, wo dann am Schluss endlich ein Tier mehr achten als ein Mensch. Oder? Das ist wegen diesen Mauern, die sie aufbauen. Oder? Nein, mir bleibt es dann schon offen. Oder du hast vielleicht gegen die Schwachen bist weit offen. Oder? Gegen die, die auch im Not sind, hast du keine Mauern aufbauen. Aber gegen Autoritäten, Panzermauer. Jetzt bist du dort hinten, oder? Und denkst, ja, ich habe es ja gelöst für mich, ich lasse mich nicht mehr verletzen. Einziges Problem, deine Sicht ist brutal eingeschränkt. Und so siehst du nachher auch Gott nur noch in Segmenten, oder? Du siehst dann zum Beispiel, wenn ich bei dem Thema von der Autorität bleibe, wenn ein Mensch mit Autorität in dein Leben hineinredet, dann ziehst du dich zurück und sagst, nein, also Gott ist nicht so. Gott ist immer, er schreibt mir gar nichts vor, er will auch nichts von mir. Er ist einfach nur die tröstende Mutter und fertig für mich. Und der ganze Aspekt von der Autorität, wo ja Gott auch in seinem Wort ist, den blendest du aus. Deine Sicht ist eingeschränkt. Und du gehst am Segen vom Vater vorbei. Weil du nie zum Vater ran kannst, weil du Angst hast vor der Autorität. Verstehst du den Punkt? Also eine Mauer ist in deinem Leben immer, immer zum eigenen Nachteil. Weil es verdeckt dir die Sicht aufs Reich Gottes und wie Gott wirklich ist. Das Zweite noch, wenn du eine Mauer baust, dann hast du ja keine Interaktion mehr in Filmen. Das heisst, auch deine Gefühle, wo normalerweise, wenn ein Mensch keine Mauer hat, automatisch einen Austausch findet. Mit Freunden, mit Freunden in erster Linie und mit Gott natürlich auch. Du stehst im Austausch. Das findet nicht mehr statt, oder? Und das heisst ja, Impression without Outpression leads to Depression. Eindrücke, ohne dass du die Möglichkeit hast, das zum Ausdruck zu geben, führt schlussendlich zur Unterdrückung oder zur Depression. Und das bedeutet, dass Menschen, die eine Mauer um sich herum bauen, haben, nicht nur in dem Gefängnis hocken, sie hocken auch noch in ihrem eigenen See von der Bitterkeit. Und das ist das absolut Brutale, meine lieben Leute. Das musst du dir mal vor Augen führen. Weil du eine Mauer gemacht hast, und denkst, ich muss mich schützen, weil deine Seele so laut schreit. Und jeder gibt dir recht, das ist nicht in Ordnung, was mit dir passiert ist. Aber deine Strategie führt dazu, dass du eine Mauer aufbauen hast. Und in dieser Mauer kannst du dich nicht mehr mitteilen, du kannst nicht mehr kommunizieren. Und all die negativen Gefühle, die ja jeder Mensch hat, können nicht mehr abfließen. Du bist eigentlich dann wie ein totes Meer, das keinen Abfluss mehr hat. Und es wird immer versalzener. Und du hast einen See von der Bitterkeit in dir drin. Und liebe Leute, das ist jetzt ein Bild, wo mir Gott einfach so offenbart hat, in meiner Einfachheit inne. Aber in der Seelsorge, in den täglichen Problemen, wenn ich schaue, wo Leute anstehen, kann ich das in den allermeisten Fällen aufs eine oder das andere und meistens auf eine Kombination zurückführen. Und darum ist es so wichtig, dass die Mauern in unserem Leben fallen. Halleluja. Weil der Herr öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr seht. Alles, was du sehen willst, alles, für was du lebst, alles, was das Reich Gottes ist, kannst du nur und ausschließlich mit den Augen von deinem Herz erkennen. Verstehst du? Und darum gibt es so viel Frustration. Und wenn du dann so eine Mauer um dich herum bauen hast und versuchst, christlich zu sein und Sünde überwinden und Zab und dieses und jenes machen, dann landest du in der Leistung und im See von der Bitterkeit. Und es müsste nicht so sein. Weil Gott will, dass deine Augen vom Herzen aufgehen, dass deine Mauern fallen und dass du die Herrlichkeit vom Daddy siehst. Dass du dein Brett nimmst und gehst und im Vater sein Haus hineinrennst. Und den See von der Bitterkeit hinter dir lässt und deine Mauern Ruinen sind, wo später ein schöner Wald wächst. Verstehst du das Bild? Das wird Gott in deinem Leben tun. Und ich hoffe, dass du das Verständnis, die innere Not mitbringst, dass du dich schon so fest damit auseinandergesetzt hast, dass du heute Morgen nicht sagst, das ist nicht für mich, es geht mich nicht an. Es wäre ein Indiz auf eine Mauer. Weil wenn du deine Mauer runtergebrochen hast, dann weisst du, von was ich rede. Und wenn du deine Mauer anschaust, dann weisst du auch, von was ich rede. Und Gott möchte heute dir einen Schritt weiterhelfen und sage, mein lieber Kind, ich bin dein Befreier. Ich niete deine Mauern weg. Ich trockne den See von der Bitterkeit aus und ich überschütte dich mit meiner Gnade. Halleluja! Halleluja! Das wollen wir anschauen. Du kannst gerade noch zweimal drücken. Das ist ein Zeichen, dass auch das Multimedia mitgeht, dass sie berührt ist von der Botschaft. Ich habe da ein paar Schlagsätze aufgeschrieben. Die Mauern des Herzens verhindern den Zugang zum Vater. Das Reich Gottes wird mit den Augen des Herzens erkannt. Eine ganz große Herausforderung im Leben besteht darin, dass man bei Enttäuschungen keine Mauern aufbaut. Halleluja. Vater, ich danke dir schon jetzt für dein mächtige Wirken und alles, was wir schon gehört haben und gesehen und wahrgenommen haben heute Morgen, dass wir in deiner Gegenwart dürfen sein. Und wir wollen auch bekennen, dass Mauern, die wir selber aufbauen haben, um uns zu schützen, schlussendlich zu unserem Nachteil sind. Und wenn das auch deine Erkenntnis ist, dann übereinstimmen. Dass Mauern, die wir selber aufbauen haben, um uns zu schützen, schlussendlich zu unserem Nachteil sind. Weil es unsere Sicht versperrt und uns eine einfältige Sicht gibt und das Reich Gottes nicht mehr gefasst werden in unserem Herz. Eine grosse Herausforderung im Leben besteht darin, dass wir... Ach, das habe ich schon gelesen. Eine grosse Herausforderung im Leben besteht darin, dass wir bei Enttäuschungen nicht darauf reagiert, dass man Mauern baut. Und auch da, Vater im Himmel, will ich auch jetzt gerade beten, im Namen Jesus Christus, dass wir nicht nur in den neuen Lebensstil hineinkommen, sondern ich nehme in Anspruch im Namen Jesus, dass die Mauern, die gebaut worden sind, egal wie alt und wie stark und wie dick dass sie sind, heute ihre Risse bekommen und dass wir demnächst werden Zeugen sein, wie die zusammenkrachen. Und im Namen Jesus Christus binde ich alle gottfeindlichen Mächte von der Mauerbaukunst und von der bitteren Seekunst. Ich binde sie und sage, ihr seid entlarvt. Ihr raubt das Leben. Ihr versorgt Menschen mit Lügen. Und wir sprechen jetzt Wahrheit aus und lösen das Reich Gottes und sagen, Mauern krachen ein, See werden ausgerechnet, der Segen Gottes soll fliessen. Halleluja. Amen. Jetzt möchte ich mit euch in die Strategie hineinkommen. Ich tue das nur kurz antippen. Es wird heute ein grosser Start sein. Mauern werden fallen, komplett. Aber es werden auch bei Einzelnen einfach Risse geben und du hast noch zu tun zuhause. Wir werden die Strategie anschauen und das Vorbild ist eben die grosse Mauer, die wir in der Bibel schon davon lesen, nämlich die Mauer von Jericho. Josua 6. Josua 6, es geht dort um die Landeinnahme. Der Mose hat den Stab am Josua übergeben und der Josua hat dann das Land Kanaan erobert. Bei mir in der Bibel, in meiner Übersetzung, Hammersatz. Kapitel 6, Vers 1. In Jericho hatte man Angst vor den Israeliten. In Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kann mehr heraus oder hereingehen. Genau das, was ich vorher gesagt habe. Aus Angst haben sie in Jericho die Schotter dicht gemacht. Niemand konnte reinkommen, niemand konnte rausgehen. Das war der Zustand von Jericho. Jericho ist in diesem Bild dein Herz. Und wenn dich das betrifft, dann kannst du dich mit dem Bild identifizieren. Aus Angst vor Verletzungen, und da sage ich nochmal, aus berechtigter Angst, ich glaube, niemand da rein würde einem anderen den Vorwurf machen, dass er eine Mauer gebaut hat. Auch Gott verurteilt dich nicht dafür, dass du eine Mauer gebaut hast. Aber er erklärt dir, dass du so nicht ans Ziel kommst. Dass es die falsche Strategie ist, die du gewählt hast. Und da heisst es, dein Herz ist wie Jericho. Du hast den Schotter dicht gemacht. Es geht weder rein noch raus. Und somit ist auch die Liebe vom Vater zu einem grossen Teil einfach rausgesperrt in deinem Leben. Und das möchtest du ändern. Was hat Gott am Josua gesagt? Er hat gesagt, er hat ihm gesagt, er solle Jericho einnehmen. Einverstanden? Es ist ein Auftrag. Und das ist der erste Punkt. Auch du hast den Auftrag, Jericho einzunehmen. Gut, ich predige jetzt aus einer männlichen Perspektive. Aber Frauen, ihr könnt ganz sicher auch da reindenken, identifizieren. Schau du das als eine Herausforderung an, dein eigenes Herz zurückzuerobern für Jesus. Schau du das als eine Aufgabe an, die Gott dir gibt, dass dein Herz parat ist für Gott. Einverstanden? Wer möchte diesen Auftrag annehmen? Sag entschlossen, dass dein Herz zugänglich ist für deinen Vater im Himmel, egal was passiert ist. Bevor du nicht entschlossen bist, musst du dich gar nicht erst um Jericho kümmern. Es wird keinen Erfolg geben. Ab dem Tag, wo du entschlossen bist und Gott dir den Auftrag gibt, wirst du siegreich sein, egal wie gross deine Mauern sind. Zweitens lesen wir dann, dass Gott am Josua gesagt hat, hat ihm eine Strategie gegeben, er solle 6-mal um Jericho herumziehen, und zwar in einer bestimmten Anordnung. Also, zuvor hatte Josua angeordnet, Vers 10, macht keinen Lärm, verhaltet euch ganz still, bis ich euch befehle, ein lautes Kampfgeschrei anzustimmen. Dann aber schreit, so laut ihr könnt. So zogen sie mit der Bundeslade einmal um Jericho herum und kehrten anschließend wieder ins Lager zurück, wo sie übernachteten. Und das haben sie 6-mal gemacht. Sie sind an 6 Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. 6-mal sind die Krieger, an 6 Tagen war ihre Aufgabe, Bundeslade zuvorderst und dann alle Krieger und dann einfach um Jericho herumlaufen, und zwar stillen. Und dann sind sie wieder heimgegangen. Und am anderen Morgen früh sind sie wieder aufgestanden, 6 Tage lang. Darum habe ich gesagt, vielleicht können wir es heute noch nicht abschliessen. Aber der Startpunkt wird gesetzt heute. 6-mal rundherum laufen. Ich habe mir überlegt, was bedeutet das? Die Zahl 6. Zahl 6 ist eine biblische Zahl. 666 zum Beispiel, taucht sie wieder auf. Zahl vom Antichrist. 6 steht für alles Irdische und Menschliche. Es gibt ja in der Numerologie gibt's jetzt sehr, sehr viele Argumente, die das würden untermauern. Ich könnte mir das glauben oder ich könnte das selber googlen. Aber 6 ist die Zahl des Menschen. Und Gott hat gesagt, lauf 6-mal. 6-mal um die Stadt herum, Mensch. Und was meint er damit? Er meint, dass du dich bewegen sollst, Mensch. Er meint damit, es ist eine menschliche Angelegenheit. Komisch, hä? Jetzt haben wir doch gerade von Leistung und Gnade gelernt, dass Gott alles macht. Und jetzt sagt Gott ganz deutlich, Mensch, lauf 6-mal um die Stadt herum. Aber es ist eine Kombination. Sie haben die Bundeslade mitnehmen. Das heisst, sie haben die Bundeslade vorangeschickt. Und die Bundeslade ist nichts anderes als ein Symbol, also nicht mehr als ein Symbol. Es ist der Ort, wo Gott wohnt. Gewohnt hat damals. Beim Volk Israel. Die Bundeslade haben sie machen müssen. Die ist im Allerheiligsten gestanden. Und dort zwischen den Cherubinen ist der Thron von Gott. Und ihr wisst ja, dass im Allerheiligsten hat es ein Fädeli gehabt. Der Priester hat immer ein Fädeli an den Fuß binden. Falls ein Putz hätte von der Herrlichkeit von Gott vor dem Tod umgefallen ist, hätte man ihn dann am Fädeli aus dem Allerheiligsten ziehen können. Die Herrlichkeit von Gott ist real. Ananias und Sapphira, ich will jetzt nicht abschweifen. Aber sie haben den Auftrag gehabt, macht es aus eurer eigenen Kraft, aber macht es mit der Herrlichkeit von Gott. Wie geht denn das zusammen? Das sehe ich in diesem Auftrag rein. Es ist ein Appell an dich, dass du alle dir zur Verfügung stehenden Ressourcen zusammennimmst, aber dich hinter die Herrlichkeit von Gott stellst und 6-mal um deine eigene Mauer herumlaufst. An 6 Tagen. Wer von euch hat schon mal 6 Tage intensiven Gebetskampf gehabt? Wenige. Die, die es schon gehabt haben, wissen, am Schluss ist der Sieg. Amen. Immer. Es gibt keine Niederlagen im Reich Gottes. Es gibt keine Niederlagen. Ich merke, wie die einen zusammenzucken. Es gibt keine Niederlagen im Reich Gottes. Gott ist immer der Sieger und er teilt seinen Sieg aus. Was bedeutet das, wenn du heute Morgen überführt worden bist oder schon länger erahnt hast, mein Problem ist eine Mauer und ein bitterer See? Gott erwartet von dir, dass du das aktiv angehst. Lass dich nicht durchs Leben treiben, bis irgendwann der heilige Mann kommt und dir die Hand auflegt und du bist innerlich geheilt. Warte nicht darauf, bis die Father Healing Conference endlich in deiner Stadt ist, dass du auch noch gehen kannst. Warte nicht auf ein Ereignis, sondern lauf 6-mal in der Herrlichkeit von Gott um deine eigene Mauer herum. Zusammengefasst, Matthäus 7, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer bittet, der empfängt. Halleluja. Das ist Reich Gottes. Mensch und Gott. Mensch und Gott. Wenn du satt hast, an deine eigene Mauer, an deinem Leben anzuschauen, dann wirst du auch Kraft aufbringen, in die Gegenwart Gottes zu gehen und ihm das Problem von ganzem Herzen zu offenbaren und unterbreiten. Und wie das konkret aussieht, das bedeutet, wenn du merkst, du hast den Zugang nicht zum Vater, wie du dir das wünschst, du merkst, du hast Mauern und Bitterkeit in deinem Leben, bring es vor Gott. Reservier dir Zeiten heute Nachmittag. Sag halt dem Familienanlass ab. Zieh dich zurück in dein Zimmer und such Gott. Weil es ist wichtig. Morgen Nachmittag. Sag dem Chef, du musst ein bisschen früher heimgehen. Du hast eine wichtige Verabredung mit deinem Vater, der dich suche schon lange. Er sagt, gang. Zieh dich zurück in dein Kämmerli und bereite dein Anliegen vor dem Vater im Himmel aus. Und am Dienstag mach es auch wieder so. Such dir einen anderen Trick, dass du ein bisschen Zeit kannst abzwacken. Ich meine, nimm es ernst. Gott will, dass du das ernst nimmst. Schau dir in Jericho, die Israeliten, die haben müssen rundherum laufen. Gott hätte ja können so sagen, Jericho fall, bling! Es war nicht so, dass Gott die Stadt nur so hätte knacken können. Der hat noch 150 andere coole Ideen gehabt. Aber er hat es wollen. Und er hat es dem Volk zutraut. Und Gott traut es dir zu, mein liebes Kind, meine liebe Tochter vom Vater im Himmel. Das ist der erste Schritt. Und du musst in das hineingehen. Du bist genötigt. Es ist Zahl 6. Zahl 6 steht für dich, für den Mensch. Du musst dein Schicksal in die Hand nehmen. Du kannst nicht warten, bis die Wolken von der Herrlichkeit über deinem Haus halten. Lauf und nimm die Herrlichkeit mit. Und sie wird bei dir sein, weil wer sucht, der findet, wer anklopft, wird aufgetan. Wer bittet, der empfängt. Und das bist du. Halleluja. Kann ich dir den Punkt können verdeutlichen? Wenn du nichts machst, passiert nichts. Klag nicht Gott dafür an. Es ist Nummer 6. 6 bist du. Beweg dich. Beweg dich. Nimm die Bundeslade und fang an, um dein Herz herumzulaufen. Tröchne den See von der Bitterkeit aus und schau zu, wie die Mauern fallen. Halleluja. Oh, wenn ich dir das nur noch einmal könnte sagen, aber es würde noch länger gehen. Es ist so wichtig. Und es ist nicht, dass ich es in der eigenen Kraft mache oder in der Leistung. Gott rechnet ja mit dir. Er ist der, der dir Kraft gibt, um am Morgen aufzustehen und 6-mal um die Mauer herumzulaufen. Er ist der, der in der Bundeslade wohnt. Halleluja. Drittens, am siebten Tag ist Folgendes passiert, aber es war geplant. Am siebten Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf und zogen wieder um die Stadt herum. An diesem Tag jedoch 7-mal. Beim siebten Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua dem Volk zu: Schreit so laut ihr könnt, der Herr gibt euch Jericho. Halleluja! Wow! Das ist wirklich, ich sage euch, das ist wirklich, und Jericho, Samaria, und wer sie wieder aufbaut, also das ist wirklich eine ernste Sache gewesen. Halleluja! Gott hat Jericho befreit. Sieben ist die Zahl von Gott. Sieben ist die vollkommene Zahl. Am siebten Tag hat Gott geruht. Das ist der Sabbat. Etc., etc. Ich könnte die ganze Bibel durchgehen. Sieben ist die Zahl vom Herrn, wenn er eingreift, wenn er kommt. Und sieben kommt nach was? Nach dem Sechsi. Und wer ist Sechsi? Wir. Ja, wir. Genau. Wir sind es. Wir sind Sechsi. Aber Siebni kommt. Amen. Und Siebni ist Gott. Und er kommt mit Macht und er kommt mit Stärke. Und kein Mensch will nachher sagen, ich bin sechsmal um die Mauer gelaufen. Niemand würde das sagen. Jeder sagt, der Herr hat die Mauer zum Einstürzen gebracht am siebten Tag. Halleluja. Und ich habe geschrieben, der Herr wird dir den Sieg geben zur rechten Zeit. Wenn du heute entschieden hast, und ich finde es der Hammer, liebe Church, dass unsere Mauern fallen. Wenn du dich heute entschieden hast, die Kirche ohne Mauer zu sein, dann wird dir der Herr den Sieg geben. Du kannst nicht eine Niederlage einstecken in dem. Darum habe ich vorher gesagt, im Reich Gottes gibt es keine Niederlage. Du kannst nur siegreich sein. Der Sieg wird dir der Herr schenken zur rechten Zeit. Ich bin selber das grösste Zeugnis für das. Gott hat die Mauern in meinem Leben fallen lassen. Ein bisschen später, als ich mir das gewünscht hätte, ein bisschen mühsamer, als ich mir gedacht habe. Aber er war siegreich in meinem Leben und hat den Sieg mit mir geteilt. Halleluja. Was ist passiert, wo die Mauer gefallen ist? Und was passiert, wenn bei dir die Mauer fällt? Ich will dir das erklären. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus liebst, selbst wenn du eingemauert bist und im See von der Bitterkeit dein Röhrli reinsteckst und das Zeug reinsaugst, wenn das du bist, selbst dann ist die Herrlichkeit Gott bei dir. Selbst im Gefängnis ist Gott bei dir. Erstens lebt er in dir. Zweitens scheint auch noch ein bisschen Licht rein. Das reicht schon. Zwei Gründe. Gott ist bei dir. Du bist gerettet. Er liebt dich auch im Gefängnis. Das ist nicht das Problem. Der Verbündete lebt in dir. Jesus lebt in mir, inne. Jesus lebt in dir, inne. Wenn du Nummer 6 dich aufmachst, Gottes Gegenwart suchst und um die Stadt herumkreisest und entschlossen bist, dass das Teil abreiss ist, dann ist ja Jesus in dir drin. Oder? Der Geist Gottes ist in dir drin und der spürt, juhu! Der sagt, yes! Nochmal eine Runde! Mach's! Der spornt dich an, weil der Geist Gottes hat doch schon lange auf das gewartet. Der will doch nicht in dem Tümpel hocken. Der will doch nicht an die Mauer hinschauen. Der will doch raus, der will doch zum Vater rennen. Oder? Stimmt's, Claudio? Glory! So cool. Er will nicht dort hineinhocken. Und darum, nach 7, nach 6 Umrundungen, ist es so weit, dass der Geist in dir, der neue Mensch, der in dir lebt, aufsteht. Dem langt es. Und der macht BUM! Und TAK und BUM und BANG! Und die Kraft kommt von innen nach außen. Und es sprengt es. Und keine Macht auf dieser Welt kann das aufhalten. Weil der Geist Gottes lebt in dir und er will, dass die Mauern fallen. Und der See einfach austrocknet. Der See von der Bitterkeit wird nicht mehr gefunden. Ist austrocknet. Das passiert am siebten Tag. Halleluja. Wenn Gott eingreift und deine Mauern fallen lässt. Und sie haben die Stadt Jericho eingenommen. Und ich bitte die Band auf die Bühne. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Das ist die Botschaft. Wir wollen jetzt uns Zeit nehmen, in die Gegenwart von Gott kommen. Und ich will euch einfach noch anleiten, jetzt in ein kurzes Gebet, wo ihr nachher in diesen 6 Tagen beten könnt. Und am siebten Tag, wird unter einem lauten Geschrei, und das wird ein Jubelschrei sein, wird die Mauer fallen. Und der Zugang zum Vater ist da. Amen. Halleluja. Wir haben gelernt über das Lösen und Binden. Du kennst den Stark in deinem Leben. Du weißt, wer den Segen verhindert. Sonst kannst du Gott um Offenbarung bitten und er wird es dir zeigen. Und ich nehme jetzt ein Beispiel. Angenommen, es ist Ablehnung. Angenommen, du bist oft abgelehnt worden und du hast Angst, ein weiteres Mal abgelehnt zu werden. Und aus dem Grund hast du eine Mauer aufgebaut. Aus dem Grund bist du vielleicht auch bitter geworden. Dann kannst du in diesen 6 Tagen gebeten im Namen Jesus Christus. Du kannst sagen, Vater im Himmel, im Namen von deinem Sohn Jesus Christus binde ich die Macht von der Ablehnung in meinem Leben. Und ich binde auch die Macht von der, sag jetzt mal, Neid oder Eifersucht in meinem Leben, die das ausgelöst hat auf andere. Und ich löse das Reich Gottes und den Zugang zum Vater. Dann sind die Mächte gebunden. Du machst das ein paar Mal. 6 Mal. Oder so viel, wie dir Gott sagt. Aber du machst es. Die Mächte werden geschwächt. Und der Tag 7 kommt und du wirst durchbrechen. Und wenn du das machen willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einfach Gott ein Ja zu geben. Und er wird mit dir zusammen da durchgehen. Einverstanden? Wenn ihr Hilfe braucht, Assistance, Susi und ihre Gruppe ist in der Playstation. Und ich freue mich über die Mauern, die fallen und über die freigesetzten Herzen und über die Herrlichkeit, die freigesetzt ist in unserem Leben. Weil der Vater direkten Zugang hat. Halleluja. Amen.